Pferd so nehmen, wie es ist, es zu verstehen, auf es einzugehen, ihm gerecht zu werden und es auch individuell zu sehen, in der Haltung, im Umgang.
Welcome everybody zum Pro Horse Talk mit mir, Linda Leckebusch-Stark. Herzlich willkommen zum zweiten Teil. Mir gegenüber sitzt Sita Stepper. Hallo Sita.
Hallo Linda.
Ja, wo fangen wir an? Wo hören wir auf? Vielleicht willst du einfach erstmal Grundlagen zu deinem Konzept von Pferdeausbildung erzählen, bevor ich dann mit Fragen nachbohre.
Ja, du kannst immer nachbohren. Es ist ja ein Riesenthema und man weiß nicht so richtig, wo man anfangen kann. Auf jeden Fall ist mir wichtig, dass ich halt erstmal so fühle, wo beginne ich, also Bodenarbeit. Und da gehe ich gerne erstmal in den Roundpen. Und im Roundpen wird einem dann oft klar, was braucht jetzt das Pferd. Ich habe schon so ein Konzept, nachdem ich mich so ein bisschen halte, aber dann richte ich mich auch sehr nach dem Pferd. Wenn es jetzt zum Beispiel mir vorkommt, dass da einfach am Vertrauen noch viel getan werden muss, dass das einfach sehr schreckhaft ist oder sich einfach ablenken lässt und die Umwelt ihm noch sehr zu schaffen macht, dann ist zum Beispiel wichtig, dass das erstmal als Handpferd mitgeht, sich noch an das Verlasspferd sozusagen hängen kann und sich da orientieren kann, auch einfach ins Gelände gehen und dass da das Drumherum dem noch bekannter wird.
Würdest du Pferde so grob in verschiedene Kategorien unterteilen? Weil du sagst gerade schon unsicher zum Beispiel.
Auf jeden Fall habe ich so am Anfang gleich unterschiedliche Typen, die unsicheren. Und die sind eher aufgehoben und brauchen auch irgendwie jemand, an den sie sich so ein bisschen orientieren können. Und dann gibt es aber so diese Typen Leittier, sage ich jetzt mal, die schon auch wissen, was sie wollen, nicht sich von irgendwas beeindrucken, nicht so schnell beeindrucken lassen, würde ich sagen. Und da macht es jetzt eher auch Sinn, dass man denen sagt, wo ihr Platz ist. Die wollen auch gern mal ein bisschen überholen oder irgendwo zuerst sein, müssen vielleicht auch mal lernen, Geduld zu haben, sich mal auch einfach mal an der Wand mal zu stehen und da mal ruhig zu stehen. Das merkt man schon gleich am Anfang, ein bisschen diese Typen. Und dann gibt es so diese Pferdchen, die das so versuchen, immer einem alles recht zu machen. Also auch diese sehr, sehr lernwilligen, leistungsbereiten, will to please, sagt man ja auch, dass man da auch aufpassen muss, dass man nicht zu schnell irgendwie was, also nicht zu schnell vorangeht, weil die extrem bemüht sind, das alles immer sofort umzusetzen. Dann gibt es welche, die so ein bisschen ihren eigenen Kopf auch haben. Da ist es dann aber auch mal wichtig, dass man sagt, doch, das wird jetzt nochmal wiederholt. Auch wenn du denkst, du kannst es schon, wiederholen wir es nochmal gemeinsam. Also ich versuche mich schon auf die Pferde sehr einzustellen. Sowohl im, wie ich jetzt mit denen kommuniziere und das, ich würde schon auch sagen, dass ich vieles in der Ausbildung auch wie ein bisschen mit Kindern, also ich will Pferde nicht, ich vermenschliche sie nicht, aber ich sehe sie doch manchmal so ein bisschen als meine Schüler, meine Kinder, die auch einfach Entwicklungsphasen durchgehen, dass sie am Anfang ganz lernbereit sind, dann gibt es aber auch mal so eine Phase, wo sie ein bisschen eigen sind, so ein bisschen
Teenie?
Pubertär, genau, so ein bisschen ihren eigenen Kopf auch mal probieren durchzusetzen und diese Wiederholungen, die wichtig sind, nicht zu viel Neues auf einmal und auch eben diese Wachstumsphasen, dass man die berücksichtigt und immer schaut, können sie das körperlich machen, sind sie bereit oder gebe ich denen jetzt nochmal Zeit, wann starte ich?
Was ist für dich so ein Anzeichen beim Jungpferd, dass du siehst, der wächst noch, der braucht noch mal ein bisschen Zeit, so ganz offensichtliche?
Also einmal merke ich, wenn die eine Weile irgendwo, also wenn die im Training sind, ich habe das bei Kunden jetzt gerade letztes Jahr bei zwei Pferden ganz, die waren so ähnlich, da hat man gemerkt, da kann gerade nichts mehr in den Kopf rein, die waren einfach so mental ein bisschen voll und ich habe was wiederholt und habe so das Gefühl gehabt, dass sie können sich nicht so konzentrieren, dann ist es einfach so mal zu viel im Kopf und die brauchen mal so eine Zeit, einfach mal spielen wieder auf die Koppel, mal mit anderen Pferden wieder so ein bisschen. Und dann sieht man das natürlich auch körperlich, wenn dann hinten plötzlich ein Schub kommt und der Angalopp, der ging die ganze Zeit und plötzlich hat man das Gefühl, die Schulter steckt und die haben so ein bisschen schwer, wieder so aus dem Boden zu kommen. Dann kann so ein Wachstumsschub einen wieder ein bisschen zurückschmeißen und das ist nicht gut, so drüber zu reiten und zu sagen, das muss jetzt irgendwie aber genauso gehen wie gestern. Sondern eher mal zu fühlen und zu sagen, da ist jetzt gerade der Körper ein bisschen im Weg. Ich mache jetzt mal was anderes oder der Galopp ist mir jetzt mal nicht so wichtig. Oder ich stelle es auch noch mal ein bisschen weg.
Ja, ist ganz wichtig, glaube ich, damit man kein Problem mit dem Reiter kreiert, damit das Pferd das nicht mit dem Reiter und negativ verknüpft. Ne? Weil es gibt natürlich leider die Menschen, die sagen, der muss das jetzt. Sprich, sie nehmen, ist ja gerade aktuelles Thema, diverse Hilfszügel hinzu. Aber dann ist das Pferd ja noch mehr überfordert und dann denkt das Pferd jedes Mal, oh Gott, und dann eröffnet man vielleicht auch eine Baustelle, die man ja mit ein bisschen Zeit und Ruhe umgehen kann und dann auf einmal macht es das Pferd total gerne und leicht wieder. Ne?
Ja. Ja, und auch so ein bisschen Wechsel zwischen Bodenarbeit und Reiten, dass man da einfach auch ein bisschen raus, ein bisschen Handpferd, ein bisschen Bodenarbeit, ein bisschen Longieren, auch Doppellonge mal, aber nicht eine Sache jetzt nur zu intensiv, sondern da auch immer so eine Abwechslung reinbringen.
Was heißt das für dich so konkret in der Woche mit dem Vieren, wenn du sagst Abwechslung? Also bin ich ganz bei dir. Ich bin auch kein Fan von sechsmal die Woche Sattel drauf. Wie machst du das so dann?
Individuell, ja, aber die haben auf jeden Fall mal einen Tag, wo sie auch wirklich nur ohne Sattel, wo auch wirklich mal nichts drauf ist, wo mal ein bisschen Bodenarbeit gemacht wird. Das gehört auf jeden Fall dazu. Aber nicht nur bei den Jungpferden, sondern auch die Älteren, die mal einfach mal nur ein bisschen Stangenarbeit brauchen oder mal sich ohne Reiter gerne einfach locker mal bewegen.
Zwei von deinen Mädels sind gerade ausreiten gegangen, habe ich gesehen. Das gehört auch bei euch zum Trainingskonzept.
Auf jeden Fall, ja.
Ja, weil ist ja auch super Konditionstraining tatsächlich. Plus die Reize, ne, die äußeren. Ne?
Ganz klar, da ist für das Pferd ja auch mal eine ganz andere Umgebung, die sie haben. Merkt man dann auch schon, wenn man mit dem auf Turnier ist, dass das dann nicht mehr so neu ist, wenn sie im Gelände brav sind und den Traktoren begegnen. Und ich meine, wir haben jetzt hier keine Hauptstraßen. Man reitet hier lange ins Nirgendwo. Aber ja, da sind die einfach mental viel entspannter.
Ja, vielleicht hangeln wir uns so ein bisschen an der Ausbildungsskala nochmal ran, weil du bist ja genauso wie ich Trainerin A und wir sind ja beide auch aktiv in der Trainerausbildung und in den ganzen Reiterzeichen, was ich auch für sehr sinnvoll halte. Weil ich bin fest davon überzeugt, dass ich durch diese Trainerausbildung eine deutlich bessere Reitlehrerin bin. Weil das ist ja nochmal was anderes wie ein Pferdetrainer. Ne? Aber sonst fang doch einfach mal, man sagt ja auch, die Jungpferde ist ja die erste Disziplin. Takt, Losgelassenheit, Nachgiebigkeit. Vielleicht kannst du da einfach ein paar Sachen zu sagen, was das für dich bedeutet.
Ich habe, glaube ich, dadurch auch, das hat mich schon geprägt, die Ausbildung und die EWU Jungpferdeklassen liebe ich ja zu reiten, da mir die Basis so wichtig ist und ich halte mich da auch lange auf. Also ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich da sehr penibel erstmal am Takt und an der Losgelassenheit arbeite und sonst geht es da nicht so weiter. Das ist mir wichtig und ich warte auch sehr lange mit den Manövern, bis da dann auch wirklich ja, Manöver trainiert wird, halte ich mich schon auf. Und das dauert halt auch, bis ich dann denke, jetzt ist es an der Zeit, dass man da jetzt mit Manövern anfängt.
Aber wir müssen das ein bisschen simpel bildlich sprechen, weil es ist ja die Kunst, in komplexe Dinge simpel zu vermitteln. Was ist denn für dich, wenn du auf dem Reitplatz guckst, ein Pferd, was einen guten Takt hat und was hat einen falschen Takt? Kannst du das grob simpel mal versuchen zu erklären?
Ja, es fängt schon an, dass ich auch auf den Kursen oder so, wenn ich einfach beobachte, wenn schon warm geritten wird, dass manche Pferde oder manche Reiter ihre Pferde zu schnell oder zu langsam reiten. Dass man auch so ein Gefühl dafür entwickeln muss, wie passt es zum Pferd? Wo kann sich das Pferd entspannen und auch locker werden? Und da reicht es schon, wenn man das immer so ein bisschen über Tempi reitet oder auch schlurfen lässt, dass es sich nicht wirklich gut lockern kann. Und da gehört das Gefühl dazu, dass das sich löst. Also einmal in der Geschwindigkeit, passend zum Pferd, aber auch in der Haltung. Das heißt, nicht unbedingt jetzt, wo der Kopf ist, aber jedes Pferd hat für mich eine gesunde Haltung, die zu dem Exterieur passt. Das heißt, es gibt Pferde, die sind locker oder tragen den Reiter besser, wenn sie in der Winkelung einfach, das kommt drauf an, ob dann der Hals so das ausbalanciert, dann ist er halt ein bisschen höher, oder auch ein Pferd trägt den Kopf tiefer und balanciert sich so und den Reiter besser aus.
Also ich denke tendenziell immer, also wenn ich ein hektisches Pferd habe, würde ich das am Anfang gefühlt ein bisschen unter Tempo reiten. Ich arbeite immer so ein bisschen konträr. Und die faulen Pferde versucht man so ein bisschen mal vorwärts zu schieben. Also man arbeitet immer so ein bisschen gegen das, was das Pferd falsch anbietet. Siehst du das ähnlich?
Ja, kann ich schon mitgehen. Was ich auch bei den etwas zu feinen Pferden, ich meine, eine gewisse Feinheit wünschen wir uns ja alle, dass sie auf unsere Hilfen reagieren und da auch, aber wir wollen nicht, dass sie von Hilfen wegspringen oder da überreagieren. Und diese zu feinen Pferde würde ich sogar eher am Bein mehr reiten und ein bisschen desensibilisieren und teilweise dann später in der Ausbildung, wenn die dann auch, wenn man schon Richtung Manöver geht und am Backup oder Spin oder was es auch immer jetzt ist, dann würde ich sogar teilweise, wenn ich so Richtung Horsemanship mir jetzt auch vorstelle, auf Wolken oder so, die nicht zu Spurstop, aber mit dem Schenkel ein bisschen bremsen, würde ich da auch mal einsetzen, wenn die mir immer so ein bisschen davon rennen. Also ich arbeite mit, sage ich jetzt mal, zu feinen Pferden eher mit Hilfen, die das ein bisschen einrahmen und auch ein bisschen fauler machen. Und die triebigeren versuche ich eher mit Impulsen locker und vorwärts zu kriegen, dass die nicht stecken und klemmig werden.
Genau, das ist ja auch so ein bisschen konträr. Also das überreaktive Pferd desensibilisieren wir am Schenkel, damit wir es einrahmen können und ihm im Endeffekt Sicherheit geben können.
Ja.
Dass er quasi, wenn der Schenkel kommt, keinen Impuls verspürt und reagiert. Und umgekehrt bei den klemmigen Pferden wollen wir, dass sie auf den leichtesten Schenkeldruck schon einen Impuls spüren und wirklich auch reagieren. Ne? Genau, das ist ja auch wieder so ein bisschen gegenteilig. Bin ich total bei dir, aber das Pferd am Schenkel zu haben, ist ja wirklich hohe Schule, kann man sagen. Ne? Das ist wirklich, also für einen LK3-Reiter schon schwierig, würde ich sagen. Braucht man sehr ruhigen, sehr feinen Sitz, aber keine Frage, sensible Pferde, die eher ein bisschen reaktiv sind und sich auch ablenken lassen, kann man so über den Schenkel einrahmen und auch, ich nenne es immer, stabilisieren und unterstützen, dass sie auch nicht so ahlig sind oder so abgelenkt. Ne? Man kann die auch im wahrsten Sinne des Wortes runddrücken. Das heißt, es gibt ja den Spur-Stop und es gibt den Spur-Slow. Und der Spur-Slow ist ja noch mal schwieriger, dass wirklich nur auf Wadendruck langsamer werden, aber nicht den Gang unterbrechen. Das ist ja dann wirklich auf ganz hohem Level am durchhängenden Zügel fast nicht anders zu reiten. Außer bei den ganz klemmigen Pferden. Da mache ich nochmal einen Spur-Stop drauf, damit die wirklich mal den Rücken geben beim Anhalten. Aber wenn es beim klemmigen Pferd, das heißt, wer sowieso schon am Schenkel sehr stumpf ist, dann macht man sich dann auch einiges kaputt. Ne? Aber bei dem braucht man es ja eigentlich auch nicht. Ja, sehr schön. So, dann Losgelassenheit. Was sind für dich klare Zeichen der Losgelassenheit?
Dass ich fühle, dass das sich entspannt, schnauben, durchschwingen. Dass man das Gefühl hat, das Pferd besteht nicht mehr so aus vielen Stücken, sondern man merkt wirklich, dass es von hinten nach vorne durchschwingt. Es wird auch weicher zu sitzen. Gerade so im Trab habe ich oft das Gefühl, man merkt am Anfang, wenn die sich noch so verspannen, dass es auch etwas stockiger läuft. Und Losgelassenheit hat auch was mit Softheit, Weichheit. Im richtigen Moment eine An- und eine Entspannung. Aber da gibt es auch eben die unterschiedlichsten Pferde, wenn man, was du auch gerade gesagt hast, es gibt so aalige Pferde, wo man eher helfen muss, dass sie sich ein bisschen, dass sie gerader werden. Und diese steifen Pferde, die man auch eher ein bisschen durchgymnastizieren muss. Und man merkt einfach eine Losgelassenheit, dass sie auch sich konzentrieren auf den Reiter. Es hat ja auch eine mentale Seite, dass die Hilfen ankommen, die ich gebe, und dass sie darauf locker reagieren und sich nicht irgendwie versperren oder überreagieren.
Ja, finde ich gerade bei den großrahmigen, muskulösen Quartern, die haben wirklich eine lange Aufwärmphase. Ne? Ja. Deswegen auch da der Appell an alle Leute, geht erstmal eine Runde spazieren und reitet mal 20 Minuten Schritt am langen Zügel um den Hof, ohne das Pferd vorne zu stören, und das Pferd sieht was und es kann warm werden. Das ist ja auch Gelenkflüssigkeit. Synovia ist erst nach 20 Minuten aktiv. Wir reiten alle keine 20 Minuten Schritt. Aber es ist ja ein Unterschied, ob das Pferd von der Weide kommt oder vom Paddock. Ne? Und da kann man, glaube ich, viel Gutes tun, indem man das Pferd ordentlich aufwärmt. Und dann kenne ich es aus USA von dem Hunterreiten so, dass man die erstmal so im Sitting Trot reitet und erst nach der richtigen Galopparbeit dieses richtige Leichttraben. Weil ich sehe manche Leute, die ohne langen Schritt zu gehen, gefühlt über Tempo antraben, und dann erweitern die ja den Rahmen nicht, sondern machen schnelle, kleine, kurze, harte Tritte. Und deswegen heißt ja manchmal, oh Gott, Linda, du kannst ja nicht am Anfang aussitzen und joggen, aber ich sag so, das kann ich, weil das Pferd ist ja noch in der Warmwerdephase und ich habe ja einen guten Sitz und störe das Pferd nicht, ne? Weil deswegen, ich finde es toll, wenn die Pferde den Rahmen erweitern und richtig traben, aber dafür muss ein Pferd richtig warm sein, ne?
Ja, also das würde ich genauso machen, dass ich erstmal so ein bisschen auch die eher ein bisschen locker joggen lasse. Und da auch noch gar nicht so viel macht, gehört für mich auf jeden Fall noch in die Aufwärmphase, wo man nach dem Schritt erstmal ein bisschen rumtrottelt und dann erst zum Leichtraben kommt.
Genau. Und machen wir weiter mit der Nachgiebigkeit. Was bedeutet das für dich?
Ja, Nachgiebigkeit auf Schenkel, Zügel, Gewicht. Ich bin sehr ein Gewichtsreiter. Und bei mir die Horsemanship natürlich auch. Die Disziplin gefällt mir unheimlich. Unsichtbare Hilfen ist ja da das Ziel, und das Gewicht wird extrem unterschätzt und kann auch teilweise im Unterricht gar nicht so gesehen werden. Ich meine, in der Hand kann ich am schnellsten meinem Reitschüler sagen, die ist zu schnell. Es ist wichtig, mach deine Hand, nimm die langsamer oder nimm die höher, nimm die weicher. Zügellänge siehst du ganz schnell. Am Schenkel wird es schon teilweise schwieriger zu helfen, kannst du aber ganz schnell sehen, zu weit vorne, zu weit hinten, Impuls geben, drücken, da weißt du manchmal nicht wie viel, aber da kannst du auch noch helfen. Gewichtshilfen, da musst du schon dein Auge schulen, und da reicht ja oft manchmal ganz wenig, was so effektiv ist. Nicht nur im Sattel jetzt rechts, links, sondern auch aktiv, passiv, aber auch, ob die Schulter, deine innere Schulter vor oder zurück geht, ob du dich im Oberkörper drehst, im Becken abkippst. Da braucht man schon auch Körperkontrolle über sich selber. Und wir erzählen immer von gerade richten und wollen am Pferd, dass die Seiten gleich sind. Und wenn wir uns mal beobachten, merken wir, wie viel wir doch rechts stärker sind und wie viel wir mit rechts machen. Fangen wir beim Schreiben an, Zähne putzen. Ja, und da ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir auch immer wieder unsere Seiten überprüfen. Und wenn wir rechts stärker sind, dann im Normalfall ist vielleicht auch unser rechter Schenkel stärker, drücken wir intensiver, und dadurch reagiert ja auch das Pferd rechts anders wie links. Also uns zu überprüfen, Gewicht und aber auch mit dem Druck rechts, links, dass wir da auch immer sehr fein überlegen und spüren, sind wir rechts genauso wie auf der linken Hand.
Ja, du hast es vorhin gesagt, dass du tatsächlich genau deswegen zwischendurch auch mal mit der linken Hand einhändig reitest, ne?
Ja, ich wechsle gern mal. Also ich reite auch viel zweihändig, auch Pferde mal im Bit, dann ein bisschen natürlich näher zusammen und feiner, aber ich übe auch wirklich links zu reiten, weil ich merke gerne, wenn ich zu viel, ich bin eher der rechts einhändig Reiter, mein Lasso müsste ich mit links schwingen.
Dito.
Da merke ich, dass die Gefahr ist, dass ich halt mit meiner linken Schulter dann doch ein bisschen zurückrutsche und das Gefühl auch zu erhalten, dass ich links genauso feinfühlig, und das bin ich nicht. Also ich reite lieber rechts, aber ich wechsle auch gerne mal zur linken Hand mit den Zügeln.
Ja, ist nochmal ein guter Tipp, muss ich jetzt auch mehr machen. Und da muss man auch dem Pferd Credit geben, ne? Gerade den Jungpferden, die man anreitet, die laufen über die Weide. Vielleicht hatten sie mal irgendwann einen Crash und haben deswegen eine Schokoseite entwickelt und sind deswegen auf der Seite 3 Jahre über die Weide mehr gelaufen. Und das zeigt einfach, wie lange es dauert, bis das Pferd besser auf der anderen Seite wird. Aber wir Trainer machen das ja so, ich gehe mal davon aus, dass das bei dir ähnlich ist, dass wir dann die schlechte Seite doppelt so viel arbeiten. Und im Idealfall bei Jungpferden switcht die ja irgendwann. Dass auf einmal die schwächere Seite die stärkere Seite ist. Weil dann ist immer alles super. Dann ist die andere wieder die schwächere. Und das ist ja mein Appell wieder an die Zuhörer. Putzt euch mal mit links die Zähne und jetzt überlegt mal, wie oft ihr das machen müsst, bis sich das genauso gut anfühlt wie mit der rechten Hand, mit der gewohnten Hand. Das sind ja tausende von Wiederholungen. Also wie viel Wiederholung es braucht, um dem Pferd was Neues beizubringen und dann dieses Bewegungsmuster, dass sich das für das Pferd normal anfühlt.
Ja, man muss wirklich aufpassen, dass man nicht zu stark die Seite trainiert, die schwächer ist, weil die andere eben auch wichtig ist, dass man da sehr, sehr feinfühlig schon an beiden Seiten gleich arbeitet, die schwächere etwas mehr, aber nicht zu stur dann die schwächere Seite zu trainieren.
Genau, und auch um nicht das Pferd zu überfordern. Das kann ja auch sein, dass einfach wachstumtechnisch gerade die schwächere Seite ist. Wenn man da die ganze Zeit drauf rumreitet, kommt man eher wieder zu Negativergebnissen.
Mhm. Du hast gesagt, die Seiten siehst du, wie sie rumgaloppieren auf der Wiese. Und ich denke auch, dass das viel damit zu tun hat, welches Vorderbein die immer vorne haben beim Fressen. Wenn ich diese auf der Koppel beobachte, stehen die Fohlen doch immer gerne mit dem linken Vorderbein, mit dem linken Vorderbein vorne.
Das nennt sich ja dann, je nachdem, wenn das sehr ausgeprägt ist, Fohlenstützfuß, glaube ich,
ja,
oder?
Ne? Und da denke ich, sie stretchen dann doch immer die eine Seite mehr.
Das ist ja dann auch schon wieder eine abnormale Haltung und sprich die Muskeln und Sehnen.
Ja, genau. Besser wäre, wenn sie immer die Beine wechseln und wenn sie jedes Mal einen anderen Fuß vorne haben beim Fressen.
Das ist eine gute Frage, muss ich mal drauf achten. Bei uns ist, wenn wir zu den Fohlen kommen, die kommen aber gleich alle angelaufen, deswegen sehe ich die Fohlen tatsächlich wenig fressen. Die freuen sich mal, wenn ein Mensch kommt, die stehen ja bei uns auch auf großen Weiden. Ja, sehr schön. Ich habe sowieso letztens drüber nachgedacht. Ich habe ein Video von Philippe Kahl repostet. Ist ja hier Liberté, also eine alternative Reitweise, ein Reitmeister. Und der hat gesagt, dass Pferde ja nicht nur Muskeln und Sehnen sind, die man gymnastiziert. Und da musste ich auch ein bisschen drüber nachdenken. Weil über unsere Hilfen schaffen wir mit dem Pferd eine Kommunikationsebene. Und über diese Kommunikationsebene können wir einzelne Körperteile bewegen. Und das tun wir ja dann. Und im Endeffekt tun wir ja das, damit das Pferd ein Bewegungsmuster erlernt. Im Endeffekt bringen wir denen ja Bewegungsmuster bei, die absichtlich zu tun, die sie alle tun können. Mal mehr, mal weniger, je nach Ausbildung. Aber im Endeffekt die Hinterhandwendung. Und auch in der Horsemanship anhalten, rückwärts, hinter. Das sind ja alles so Bewegungsmuster. Die muss man alle einzeln etablieren. Also anhalten üben, rückwärts üben, Hinterhandwendung üben. Und dann kann man das so zusammenbauen. Und das ist im Endeffekt, sind das ja schon alles Bewegungsmuster, die das Pferd dann auch lernt. Ne?
Ja, das merkt man ja auch, wenn das dann mal abgespeichert ist.
Genau.
Im Kleinhirn wahrscheinlich. Dass man dann wirklich darauf zurückgreifen kann und das kann man dann abrufen.
Ja, wie das Überkreuzen. Es gibt ja Jungpferde, die unterkreuzen. Mhm. Das heißt, man übt dann ein halbes Jahr mit den Überkreuzen und irgendwann muss man es gefühlt nicht mehr üben, weil das Pferd die Übung verstanden hat, ne?
Ja.
Ja. So, wo machen wir weiter? Takt, Lustgelassenheit, Nachgiebigkeit. Dann kommt Aktivierung der Hinterhand, ne?
Ja. Ja, da ist mir wichtig, dass ich wirklich merke von hinten, der Motor sozusagen, dass da der Bewegungsimpuls kommt, dass da wirklich die Hinterhand aktiv wird. Mhm. Wie spüre ich das? Dass auch vorne was leichter wird. Mhm. Das merke ich dann auf jeden Fall. Das Pferd soll eher so mir das Gefühl geben, nach oben zu kommen. Die Schulter wird leichter. Das fühle ich dann auch, wenn der Angalopp irgendwo nach oben geht oder nach vorne geht, ich so ein bisschen mich hinten reinsetzen kann. Mhm. Das ist natürlich auch ein Ausbildungsweg, dass da am Anfang hat man das Gefühl, die stecken noch oder kippen auch mit der Schulter. Mhm. Schulter leicht zu bekommen, mehr das Gewicht auf die Hinterhand zu setzen mit verschiedenen Übungen. Ist ja ein Weg und immer wieder aber auch zurückzugehen und zu schauen, ist noch der Takt erhalten, sind die noch losgelassen, da ja auch immer wieder nach oben und nach unten in der Ausbildungsskala zu wechseln. Das ist, glaube ich, wichtig, dass wir nicht immer denken, oh, wir müssen jetzt ganz schnell da irgendwo das Gerade richten und die Versammlung oder an der Durchlässigkeit zu arbeiten, sondern dass wir auch immer wieder an den unteren Stufen arbeiten.
Ja, Basics, gerade in Kursen. Ne? Man kann die Basics nicht überspringen. Es fällt dir auf die Füße. Manche wollen es, es geht nicht.
Ja, und Pferde, die wirklich eine tolle Basisausbildung haben, sind so schön zu reiten und lernen dann auch, wie du sagst, wenn man jetzt vom Überkreuzen redet oder so, wenn die eine Basisausbildung haben und wenn die schön Volten gehen können, dann geht es so schnell, wenn die ausbalanciert und schon wissen, was sie zu tun haben und die Hilfen klar sind, dann kann man denen ganz schnell eine Hinteranwendung beibringen. Aber wenn die Basis nicht da ist und die keine Volte gehen können, dann ist man eben am Rückwärtskreuzen und dann geht's ja oft, wenn die dann ein falsches Bewegungsmuster lernen, dann haben wir richtig was zu tun. Weil dann ist es umso schwer, das kennen wir ja auch von uns, wenn wir mal eine Bewegung falsch abgespeichert haben. Die dann neu zu lernen, dauert
doppelt so lang.
Deswegen lieber richtig, gleich richtig lernen.
Aber nehmen wir doch ruhig mal das Beispiel angaloppieren. Also sagen wir mal, das Jungpferd kennt Reitergewicht und du reitest das erste Mal frei und du galoppierst das an. Was tust du? Einfach mal ganz simpel gesprochen.
Ich lasse das erstmal in den Galopp laufen. Da ist mir erstmal gar nichts an Form wichtig, sondern erstmal, dass das mit mir klarkommt, weil natürlich kommt da ja ein Gewicht auf das Pferd, was es, sie sind ja nicht zum Reiten geboren, das müssen wir uns ja auch mal klar werden, dass die ohne uns ganz gut klarkommen und nicht Reitpferd sind, dass es echt ein Geschenk ist, dass wir da auf den sitzen dürfen und dann will ich erstmal, dass die sich wohlfühlen, dass die in den Galopp kommen und mir ist dann auch erstmal egal, ob es jetzt ein Rechts- oder ein Linksgalopp ist, sondern es galoppiert einfach mal an und ich lasse die auch einfach vorne in Ruhe.
Dito, also wir traben die vorwärts, dass die locker marschieren, dass sie so easy in Galopp fallen. Ich mache das vorzugsweise an der kurzen Seite, wo sie eine leichte Biegung haben. Aber ich hätte jetzt zum Beispiel eine junge Stute, die war auch selber gebaut, die war zwar schon 4 und die ist relativ konstant falsch angaloppiert, aber die hatte Stress, als sie kam, hat immer gebockt. Und dann habe ich sie immer falsch angaloppieren lassen, habe einfach durch die diagonalen Handwechsel gemacht. Weil hätte ich sie dann immer korrigiert, die hatte ja schon Stress, dann wäre es ja nicht besser geworden. Und es ist ja brav, dass sie da angaloppiert hat ohne, dann kann man ja nicht gleich wieder sagen, aber das ist falsch. Ne? Und da muss man, glaube ich, wirklich kleinschrittig die Pferde belohnen und wirklich wenig stören. Das ist ja bei den Jungpferden. Wie viele Leute stören die Jungpferde schon vorne, versuchen in den Kopf rumzunehmen, geben Impulse übers Maul. Also entweder sie lernen, den Impuls zu ignorieren, oder du störst sie so, dass sie es nicht können. Ne? Das
ja, ich denke, es ist ganz wichtig, dass man nicht zu viele Hilfen auf einmal gibt. Dass sie auch verstehen können, weil es ist meistens nicht ein bockiges Pferd, was dann ja auch schnell heißt, oh, das ist bockig, das will das nicht. Aber es versteht halt nicht so richtig, was es machen soll. Und wenn dann zu viele Hilfen auf einen eintrommeln, was soll es denn jetzt auch gerade verstehen? Es wird gerade wieder zurückgenommen, es hat aber gedacht, es soll galoppieren. Und da ist auch dann wichtig zu sagen, es ist erstmal egal, wie es jetzt und ob es jetzt den Kopf hochnimmt oder der Galopp vielleicht auch erstmal nicht richtig ist. Dann lieber ihm sogar manchmal sagen, das war gut und dann geht's weiter.
Ja, das ist ja ganz simpel. Beim Jungpferd haben wir Rechts- und Linkslenkung und Tür auf und Tür zu. Also Tür zu heißt im Idealfall irgendwann anhalten und vielleicht sogar ein bisschen zurückgehen. Und Tür auf heißt Lauf. Und man sieht das ja auch viel bei Kursen, viel bei Leuten, die Angst haben. Dann sag ich Galopp und die wollen galoppieren, aber in echt wollen sie es nicht. Und ziehen halt und machen die Tür zu. Und dann kann man dem Pferd auch keinen Vorwurf machen, dass es nicht angaloppiert, ne? Weil das Pferd spürt ja, dass in echt der Reiter das nicht möchte. Und da ist auch mein Appell gerade mit Jungpferden. Bringt ihnen das Vertrauen entgegen und macht die Tür auf. Und wenn ihr das nicht könnt, ist das in Ordnung, dann lasst es einen Profi machen. Aber ich finde es sehr unfair für die Jungpferde, wenn die schon extrem vorne so eingerahmt und gestört werden und es dann noch hinkriegen sollen. Ne? Ja, sehr gut. Jetzt sagen wir mal, es galoppiert Schritt brav an. Wie machst du dann weiter? Also es galoppiert jetzt in der Ecke brav an. Wie würdest du jetzt, also am Durchhängen Züge mit hohem Kopf, wie würdest du so ein bisschen weitermachen?
Also weiter im Galopp oder wie das, in der Ausbildung?
Lass uns ruhig das Angaloppieren mal nehmen. Also das Erste, lass mal Zügel locker reinlaufen, egal ob richtig oder falsch.
Ich würde dann auch, ja, erstmal, dass man merkt, dass das galoppiert und fühlt sich mit mir wohl. Mhm. Dann würde ich das natürlich nochmal wiederholen. Mhm. Und wenn man merkt, das hat verstanden, dann soll es ruhig mal ein bisschen weiter galoppieren, im Takt auch ein bisschen bleiben, eher vorwärts. Mhm. Also junge Pferde müssen erstmal ein bisschen in die Balance kommen und vorwärts geritten werden. Mhm. Also erst später kommt dann, dass das jetzt irgendwie rechts und links galoppieren soll.
Genau, was für Vorübungen brauchst du denn, damit es rechts und links galoppieren soll? Was übst du mit den Jungen, damit du sie dann zumindest richtig angaloppieren, nennen wir es mal so?
Also erstmal ist natürlich, wie du gesagt hast, Lenkung, rechts direkter Zügel, dann der Außenzügel soll nur ein Neck Rein sein, aber die direkte Lenkung, das Gewicht natürlich, dass das Pferd unter das Gewicht geht und die Schulter aber auch frei lernt. Und ich glaube auch gerade für den Angalopp, wenn wir in dem Thema sind, Angalopp ist wichtig, dass man das Pferd unter sich fühlt und dass man auch vom Timing, es soll ja nicht auf Punkt angaloppieren, das Jungpferd, aber dass man schon das Pferd dann auffordert, in einer Biegung oder in einer Ecke, sodass es da günstig, aber dass man auch ihm die Körperposition finden lässt und ihn mit dem Gewicht und den unterstützenden Schenkel- und Zügelhilfen in diese Körperposition reinfühlen lässt, dass es selber lernt, hier fällt es mir leicht, hier kann ich angaloppieren.
Und welche Körperposition ist das?
Das ist die linke Schulter sozusagen, wenn ich jetzt im Linksgalopp fordere, dass es die linke Schulter leicht hat.
Also nicht auf die innere Schulter kippt.
Nicht kippt, dass ich halt nicht jetzt angaloppieren will und das Pferd hängt gerade in der Kurve, dass es die leicht hat, dass ich sogar manchmal eher ein bisschen ein Jungpferd nach außen so ein bisschen reite, dass es die Schulter leicht macht. Ich lenke die auch gerne vorher so ein bisschen rein und beim Rausreiten sage ich dann und lerne den natürlich schon auch ein bisschen mit dem Schenkel, dass schon mein inneres Bein ein bisschen vorne ist, mein äußerer Schenkel begrenzt die Hinterhand. Die wissen noch nicht wirklich, was Gruppe herein heißt und Kontrolle der Hinterhand, aber dass die schon ein bisschen die Position vom Schenkel lernen. Und durch dieses Raustreiben haben sie dann eine leichte linke Schulter. Und wenn man dann das Gefühl hat, jetzt könnte der Galopp kommen, dann sage ich, komm und gib denen auch ruhig ein bisschen Zeit, dass sie dann da reinlaufen.
Genau, aber genau das wollte ich hören, dass... Also Jungpferde kann man ja besser über die Schulter organisieren, anstatt über die Hinterhand, weil die ja noch nicht Gruppe rein können im Trab oder ähnliches. Da bin ich ganz bei dir. Und auf dem Weg nach draußen angaloppieren, das ist ja auch wirklich the clue. Und nicht, wenn man am Hufschlag ist, weil dann kippen die ja wieder rein. Man muss quasi das Küsschen geben, während die auf dem Weg nach draußen sind und in dem Moment auch angaloppieren. Nicht, wenn sie am Hufschlag sind und schon wieder reinkippen. Und da sind wir ja beim nächsten, dass die meisten Reiter innen runter gucken. Wo sitzt man, wenn man innen runter guckt? Innen. Was macht das Jungpferd, was sich nicht balancieren kann? Das tariert das aus und tritt mit der Schulter unters Gewicht, ne? Und deswegen wirklich vielen Menschen bewusst machen, außen sitzen, äußere Körperhälfte, damit die innere Schulter frei wird, über den inneren Schenkel rausreiten und am Weg nach draußen angaloppieren. Da haben viele schlechtes Timing, machen das zu spät, gucken dann noch innen runter und das Pferd tritt unter die Schulter, ne?
Siehst du? Und dann ist auch das Gewicht natürlich auf der falschen Seite. Man belastet ja genau die Schulter, wo die leicht sein müssen, um angaloppieren zu können. Also sind wir wieder auch beim Gewicht, wenn ich mich nach innen lehne, geht es gar nicht.
Ja. Genau, also bist du auch das Lager, also ich sag immer, ich sitze dahin, wo die Schulter hin soll. Das heißt, wenn das Pferd reinkippt, sitze ich mehr außen, wenn das Pferd rauskippt, sitze ich mehr innen. Ist ja auch so, du kannst beim Pferd am langen Zügel hinsitzen, du setzt dich nach links, es läuft nach links.
Ja.
Und umgekehrt, wenn ich das am Hufschlag linke Hand gerade angaloppieren möchte, soll ja die Schulter außen bleiben, die Gruppe ein bisschen rein. Das heißt, ich sitze auch außen rechts, aber hinten, damit die Gruppe reinkommt beim erfahrenen Pferd. Ne?
Ja.
Aber da bin ich auch so. Also, und das ist ja ganz oft, dieses Auge ist ja an Gewichtshilfe geknüpft bei Menschen. Und immer, wenn ich nach innen gucke, sitze ich auch innen. Deswegen sage ich vielen Schülern beim Angaloppieren, schau mal zur Bande, schau mal aufs äußere Ohr. Weil die meisten machen genau das Gegenteil. Und da sind wir wieder im Stören der Balance beim Pferd, ne?
Und die Gewichtshilfe darf man nicht unterschätzen.
Ne, deswegen haben wir da jetzt hoffentlich ein Bild kreiert. Reflektiert euch mal selber. Punkt 1 ist die Schulter oben beim Angaloppieren, beim Älteren fährt die Gruppe drunter. Und Punkt 2 sitzt ihr außen, dass die innere Schulter frei sein kann beim Angaloppieren. Weil viele kippen ja in dem Moment auch nochmal so rein. Ne? Also, ja, sehr schön. So, was, also, dann kommt das gerade Richten, ne? Oder? Königsklasse.
Ja, das gerade Richten ist ein wichtiges Thema, weil ohne dem gerade Richten haben wir natürlich große Probleme. Wir merken halt durch die Schiefe, durch dass das eine Hand irgendwo doch stärker ist, fällt einem dann nicht nur im Galopp auf, schon im Schritt. Mhm. Ja, ich sag dann auch manchmal zu welchen, die so nicht so richtig wissen, was sie beim Warmreiten machen sollen, einfach mal beobachten, keine Schenkel, keine Zügel, einfach mal das Pferd laufen lassen und mal beobachten, wo es hindriftet. Mhm. Und da merkt man schon bei vielen Pferden, dass die gar nicht auf einer Linie bleiben, sei denn sie sind an der Bande und das ist ja wie so ein Magnet, dass sie da auch ein bisschen festhängen und die den Hufschlag einfach entlang laufen, aber mal ohne Bande, durch die Bahn und dann mal so spüren, wo zieht denn immer das Pferd hin. Mhm. Das ist meistens eine Seite, wo die Schulter auch dann hinkippt und hintendiert. Und das ist dann, sage ich jetzt mal, wenn es rechts hohl ist, dann zieht es meistens nach links und kippt dann auch ein bisschen auf die Schulter.
Genau, ich nenne es immer die schwere Schulter. Ne? Jedes Pferd hat eine leichte und eine schwere Schulter. Und ich mache ganz nette Übungen beim Warmreiten am langen Zügel, dass man einfach immer rüberreitet wie in der Western Riding und vor der Wand erst entscheidet, wo das Pferd hinreitet. Man reitet immer in die falsche Richtung. Und irgendwann lernen die Pferde mal gerade zu bleiben. Und das kann man wunderbar am langen Zügel machen. Einfach einen Punkt anvisieren und nicht das Pferd rumreißen vor der Wand, sondern einfach, man merkt, es geht nach links, zack, einfach nach rechts, wie über einen Hufschlag. Und das kann man wirklich schön beim gerade Reiten machen, weil dann kriegt das Pferd auch schon so eine Idee, oh, ich muss gerade bleiben. Aber ich bin ein Schulterfreak. Ich sag immer, wenn die Schulter unten ist, kann die Gruppe nicht runter.
Und Schulter ist wichtig, ne? Ja.
Wenn der Widerriss hochkommt, das war ja auch bei dem Aktivierung der Hintern, man möchte ja, dass beim Angaloppieren gefühlt das Sattelhorn dir entgegenkommt, weil der Spannungsbogen über den Widerriss kommt. Ne? Und dieser Schultergürtel, lest den mal alle bitte, den Begriff, schlag den mal nach, weil es wird ganz wenig vom Schultergürtel gesprochen. Der Schultergürtel ist ja diese ganze Aufhängung, dass die Schulterblätter sich öffnen, der Widerriss hochkommt und der ganze Rumpf sich anhebt. Aber auch da muss man die Kirche im Dorf lassen. Wir reiten keine Lusitanos. Ich habe jetzt einen, der macht das einfach von selber beim Angaloppieren. Ne? Es gibt auch leider, und das ist nicht so mein Typ Quarter, die sehr rumpfig sind. Das sind die Pferde mit wenig Widerriss, die so einen ganz breiten Rücken haben, tief angesetzten Hals. Die kann man ein bisschen höher holen, aber es wäre Tierquälerei, dieses Pferd so hoch zu holen, wie zum Beispiel einer, der einen richtigen schönen Halsaufsatz hat, wie so die Cowhorse-Typen. Ne?
Es ist halt, es ist schon... Gerade das Thema Widerriss leicht ist ein Ausbildungsweg und es wird auch oft schnell falsch verstanden, dass man halt am Kopf irgendwie das Pferd leicht macht und dann ist es die Gefahr, was du gerade gesagt hast, wenn die halt einen sehr tief angesetzten Hals hat und wenig Widerriss, wenn man die dann zu hoch reitet, dann kommen sie ganz schnell in ein Hohlkreuz und man hat genau das Gegenteil erwirkt, was man möchte. Also ich denke, da ist ganz wichtig zu fühlen, wo ist auch der Rücken, wie trägt das Pferd sich und nicht zu schnell oder da den Gefühl auf die Kopfposition zu haben, wo ist zu tief, wo ist zu hoch und wo kann das Pferd sich gut ausbalancieren. Das ist ein sehr entscheidender Punkt, dass sich das Pferd halt auch lernt in der Ausbildung, in seine optimale Haltung zu, sich da reinzufinden mit dem Reiter. Ohne Reiter hat es vielleicht eine andere Körperposition, aber wenn der Reiter dann sozusagen auf dem Pferd sitzt, muss es sich ein bisschen neu finden. Gerade beim Angaloppieren merkt man dann beim jungen Pferd, das ist ja erst ein bisschen wackelig und da muss man dem dann auch Zeit lassen und nicht zu schnell an irgendwie Oberlinie oder Kopfposition zu arbeiten, sondern den erstmal da Freiheit lassen und dann spüren, wo fühlt sich das wohl, wo kann das locker laufen und sich auch gut aufspannen. Ja, dass man dann, was du gesagt hast, das Nacken-Rücken-Band sich aufspannt und sich gut trägt und dann der Widerriss leicht wird. Aber das ist ein Ausbildungsweg. Das geht eben nicht in einer Unterrichtsstunde, sondern Es bedarf viele Übungen, viel Gefühl fürs Pferd. Und ja, das habe ich auch über Jahre das Gespür erstmal finden müssen. Und wenn du ein Pferd hast, was das natürlich macht, und du die Möglichkeit hast, es mal fühlen zu können, ist es dann auch leichter zu wissen, was man fühlen sollte. Mhm. Und manche Pferde lassen einen auch was mehr spüren. Mhm. Andere, da merkst du es nicht so. Da gibt auch Pferde, die dich das besser fühlen lassen, eine bestimmte Übung. Mhm.
Ja, also ich bin ein großer Fan. Ich reite alle jungen Pferde erstmal im Langzügel auf vorwärts, dass sie einen Takt haben. Dann reiten wir die erstmal vorwärts, abwärts. Und gerade wenn die überbaut sind und die lassen wirklich los, laufen die erstmal einen Tacken zu tief. Aber wenn man die dann schon in die richtige Höhe holt, ist der Rücken fest, wenn die überbaut sind. Da sind wir wieder bei den Wachstumsschüben, ne? Mir geht's erstmal ums Durchschwingen. Und das offensichtliche Zeichen, dass das Pferd den Rücken nicht benutzt, ist natürlich, wenn es, zum Beispiel, wenn ich in die Volte geht, immer den Kopf hochschmeißt, ne? Oder wenn ich in der Volte die Tritte oder Schritte kleiner werden, ne? Das ist ja gute Gymnastizierung, dass ich mittleres Tempo trotte. Und ich gehe in die Volte und die Schulter bleibt oben und die Schritte bleiben genauso groß wie auf der geraden Linie. Ich sag immer, wenn die Schritte klein werden, der Kopf hochgeht, ist der Rücken weg. Übertrieben gesagt. Und es geht ja um Durchschwingen. Wir reden ja hier nicht von Versammlung, sondern lockeres Durchschwingen. Ne? Und da finde ich, gibt's bei uns die eine Fraktion, die zu tief reitet und die nie wieder hochholt. Und dann gibt's natürlich in der Allround-Kategorie noch die eine Fraktion, die deutlich zu langsam reitet und die Pferde schwingen nicht. Aber die modernen Pleasure-Pferde sind auch dafür gezüchtet. Die wollen nicht mehr laufen. Also da merkt man schon, die haben sehr hohen Muskeltonus. Die laufen gerne langsam. Die haben tollen, tiefen Schwerpunkt von der Hinterhand. Aber die sind nicht mehr fleißig. Also da kommt so kein Push von hinten. Das kann man denen natürlich beibringen, sollte man auch. Aber ich merke schon, dass du die wirklich motivieren musst, dass sie sich auch ein bisschen anstrengen. Ne? Deswegen finde ich dieses Crossbreeding ganz interessant. Also Pleasure mal Reining. Aber meine Idee ist, dass man ein bisschen die eleganteren Gänge aus der Pleasure bekommt, aber so ein bisschen mehr die Arbeitseinstellung vom Rainer, nennen wir es so. Und manchmal finde ich auch, dass die Allrounder so ein bisschen lange Leitung haben. Ich glaube, im wahrsten Sinne des Wortes. Die sind ja relativ groß. Also bis das manchmal so im Kopf ankommt.
Ja, also was mir auffällt, die großen Pferde brauchen ein bisschen mehr für die Aufwärmphase. Mhm. Die so muskulär sind die oft ein bisschen fester und spüre das auch gerade im Winter, sind die wie, ja, manchmal so ein bisschen festgehalten, dass man da wirklich lange braucht, um die locker zu kriegen und auch in der Gymnastizierung ist einfach mehr Körper, mehr Zeit von der Intelligenz oder von dem Lernen, Leistungswille. Kann ich jetzt nicht sagen, dass jetzt da der Rainer irgendwie der schlauere Typ ist. Ich denke, der Cutter will sehr viel mitmachen und ist dann vielleicht da ein bisschen...
Ja, ich glaube, da bin ich auch eher Richtung Kauerspferde. Ja. Die denken schon sehr mit, ne? Also die bieten sich auch manchmal zu sehr an. Die warten ja gar nicht und hören nicht zu.
Ja.
Ne?
Ja.
Aber im Training machen die natürlich unheimlich viel Freude, weil die immer die Lösung suchen, wo du so manche Pleasure-Pferde erstmal motivieren musst, dass sie sich heute mal bewegen, gefühlt, ne? Jetzt in Schubladen gedacht. Man kann das nicht verallgemeinern.
Da gibt's schon, glaube ich, auch die oder die Typen.
Genau, also, genau.
Jetzt meine Lazy Loper Gucci Hugo Linie da oder auch die des Minutes Crew sind da, die sind sehr, dass sie schon auch die Lösung versuchen zu finden. Also ich glaube, da ist man, glaube ich, auch gefragt. Ich glaube, jedes Pferd kannst du vielleicht auch anders motivieren, dass du das, also klar, mit Lob motiviere ich. Red auch mit denen und mir ist schon wichtig, dass die das gerne machen wollen und das eine musst du vielleicht dann auch mal, dass es da das wiederholt und dann gibst du dem eine Pause, aber das andere Pferd musst du vielleicht auch echt übertriebener toll finden, was es jetzt da geschafft hat. Und manche lobst du auch, indem du das mitmachen lässt. Also zum Beispiel gerade dieses, was wir jetzt gesagt haben, mitdenken, das kenne ich, wenn man den Rainern jetzt diesen Rollback beibringt oder so. Plötzlich stoppst du und dann hupp, bist du in der anderen Richtung. Und eigentlich haben sie ja schon toll mitgedacht, aber du wolltest noch nicht 180 Grad umspringen. Und wenn man das denen dann gleich verbietet und sagt, nein, warte auf mich, du sollst jetzt stehen, kann man ein Pferd demotivieren. Also da muss man denen auch manchmal ein bisschen
Credit geben.
Ja, auch ein bisschen mal Vielleicht war es ja auch ein Missverständnis. Mhm. Vielleicht haben wir uns minimal rübergesetzt. Ja. Und ja. Dann hat er gedacht, jetzt soll ich deswegen lieber mal auch was ignorieren oder auch mal, gerade wenn man ein neues Manöver oder eine Lektion den beibringt, auch mal ein Auge zudrücken, als zu schnell irgendwas zu korrigieren. Und die wollten eigentlich einem sogar...
Haben sich ja Mühe gegeben.
Ja, also genau. Ich kenne auch so manchmal, wenn ich am Backup übe, dann halte ich an irgendwie und ich mache das so zwischendrin und auch manchmal zum Schluss. Und dann habe ich auch oft, dass die jungen Pferde mir mal zeigen wollen, ich kann mich noch erinnern an die letzte Stunde oder vorletzte. Und dann gehen die plötzlich von alleine rückwärts. Ja, man will es natürlich nicht, dass sie alleine irgendwie was tun, aber gerade da gehe ich dann auch mal auf die ein und dann gehen wir halt mal ein paar Schritte rückwärts zusammen. Mhm. Ist auch mal in Ordnung.
Ja, kennt man ja auch vom fliegenden Wechseltraining. Erst können sie es nicht, dann tun sie es von selber, ne? Und auch da freue ich mich dann, wenn der Wechsel gut war, ne? Also da muss man wirklich so einen Mittelweg und einen guten Deal mit dem Pferd gehen, ne? Und ist ja toll, wenn die motiviert sind und mitarbeiten wollen, ist ja toll. Selbst wenn sie gerade die falsche Antwort gegeben haben, aber sie haben sich Mühe gegeben. Ist besser wie diese Pferde, die resigniert haben, ne? Und zu den Muskeln hatte ich noch so ein schönes Bild. Gefühlt ist das wie so Knete. Diese am Anfang eine kalte Knete ist hart. Wenn du die ein bisschen warm machst, wird die immer weicher. Und so habe ich so ein bisschen das Bild mit den gerade stark muskulösen Pferden, ne? Und auch diese großen Pferde, wie groß ist der Hugo?
Der liegt auch fast bei 1,60, aber nicht ganz. Mhm. 1,58.
Aber auch sehr muskulös dabei. Ja. Also der wirkt größer, ne? Die wachsen ja unheimlich lange. Das sind wie kleine Warmblüter, ne?
Ja. Also, der ist nicht fertig. Ja. Also ich meine, der wird 6 nächstes Jahr. Und ich merke gerade, dass der sogar sich nochmal tut und nochmal ein bisschen breiter wird. Der ist schon viel Pferd. Mhm. Und gerade die Pferde, die so muskulär, wie du sagst, auch ein bisschen festere Knete sind, haben schon Vorteile, weil sie so in der Linie mehr bleiben. Also auch in ihren, wenn wir jetzt so vom Pattern oder Circle oder so, die halten ihre Spur gut. Mhm. Aber so im Körper wirklich flexibel und die Schulter leicht zu bekommen und den ganzen Körper so durchzugymnastizieren, hat man da einfach ein bisschen mehr Arbeit. Mhm. Also man hat immer so ein bisschen profitiert davon, aber auf der anderen Seite muss man da vielleicht ein bisschen mehr gymnastizieren, wo so, sage ich jetzt mal, diese weichen, es gibt auch weichknetigere Pferde, da hat man mit der Stabilität mehr Probleme, dass die Schultern einen wegkippen oder man so diese Schlangen, wo man auch Vorhand und Hinterhand stabil bekommen muss oder die Mittelhand im Rumpf geht der Rippenkasten nach innen und nach außen.
Ja, ich finde diese steifen Pferde sind relativ gut einhändig zu reiten, weil die ziemlich direkt lenken. Und so ein aaliges Pferd, wo du gefühlt auf einem S sitzt, da driftet dann immer irgendwas wieder weg und die verstellen sich und gucken nach außen und gucken nach innen, wo das steife Pferd, was so ein bisschen mehr Richtung Eisenbahnschwelle geht, wenn wir jetzt übertrieben denken, aber dafür sehr gut lenkt, weil das einfach die Schulter immer mitnimmt und die Hinterhand läuft brav hinterher. Also hat alles Vorteile und Nachteile, aber auch da bei dem überbeweglichen Pferd versuche ich da ein bisschen Ruhe, ein bisschen gerade reinzubringen und bei dem steifen Pferd, um das locker und gesund zu halten, will man das so ein bisschen mal die Schulter mehr verschieben und ein bisschen kringeliger reiten, damit es halt gesund bleibt, ne? Sehr schön. So, und jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Absolute Durchlässigkeit. Was bedeutet das für dich?
Ja, das ist die Verständigung mit dem Pferd. Also wirklich eins zu sein. An dieser Sekunde, wenn man da war, geht es halt einfach leicht. Dann ist es wie, ich sag mal, Telepathie. Man denkt nur noch und das Pferd macht's. Und wenn man das mal gespürt hat, dann ist man in der Reitersucht angelangt, weil ja, da will man irgendwie schon auch wieder hin und das sind halt Sekunden, Millisekunden, wenn man das dann mit dem Pferd mal erlebt hat.
Dann lass uns doch mal kurz beim Angaloppieren bleiben. Wir können ja noch 2 Stufen beim Hugo nehmen oder vielleicht noch den Hugo. Wie hast du den zweihändig angaloppiert in der Jungpferde, sagen wir mal? Also wirklich mal richtig die Hilfen benennen und dann können wir ja noch den Smokey einhändig nehmen. Also was machst du, mal ganz simpel runtergebrochen, wenn du eine Jungpferde Mitte, kurze Seite angaloppieren sollst?
Also ich gebe den jungen Pferden, oder wenn ich die zweihändig im Snaffle reite, auf jeden Fall klare Signale, dass ich mein Gewicht minimal, also ich schiebe sogar meine Hüfte etwas vor, mit der ich angaloppieren möchte. Also wenn ich zum Linksgalopp, ist meine linke Hüfte ein bisschen weiter vor. Damit resultiert auch, dass mein äußerer Schenkel, mein rechter Schenkel weiter hinten ist und mein linker Schenkel vorne ist, dass es kein Missverständnis gibt. Das ist ja erstmal mir wichtig auch in so einer Jungpferdeprüfung, dass wir da nicht einen falschen Galopp haben. Und mach meine innere Schulter leicht, die linke sozusagen, nimm die auch bildlich und wenn es nur 2-3 Zentimeter sind, höher. Dadurch ist vielleicht auch meine innere Hand minimal, man will das natürlich nicht sehen.
Also um innen zu entlasten quasi.
Um innen zu entlasten, genau. Und Außengewicht, so eine Stütze, dass natürlich auch das Pferd nicht irgendwo rübergedrückt wird, wenn ich da mittellange Seite angaloppiere, ist ja dann auch außen die Begrenzung, äußerer Zügel begrenzt, äußerer Schenkel und dann gebe ich den Impuls aus der Hüfte nach vorne.
Und über welchen Schenkel?
Und ja, das ist jetzt hier die Frage, welcher Schenkel drückt und stützt und gibt den Impuls. Ich würde...
Also du hast den inneren Schenkel vorne, den äußeren Schenkel leicht hinten, das kann man schon sagen. Ja. Und die liegen beide oder nicht?
Der äußere Schenkel liegt an und der innere Schenkel gibt eher den Impuls. Okay. Das ist aber nicht immer so. Also es gibt auch Pferde, die ich mit dem äußeren Schenkel angaloppiere. Und da würde ich mich einfach komplett auf die Pferde einstellen. Es gibt Pferde, die besser so sind, die es da leichter haben. Und da habe ich, glaube ich, eher das Gefühl, wenn ich so ein bisschen Pferde habe, die ich anschieben muss, gebe ich gern mit dem inneren Schenkel den Impuls, dass die da auch...
Damit sie nicht steif werden und da und auf die Schulter?
Ein bisschen mehr die Schulter leicht wird. Und Pferde, die eher so ein bisschen vorwärts wollen von sich, stütze ich innen und gebe außen den Impuls.
Aber du legst bei den, bleiben wir mal bei dem flotten Pferd.
Ich habe die auf jeden Fall immer zwischen den Schenkeln.
Oh, sorry. Aber bleiben wir mal bei dem flotten Pferd, weil ich sehe es oft, dass die Leute den Schenkel zurücknehmen und angaloppieren. Ich lege den Schenkel an, rahme das Pferd ein und dann kommt erst der Impuls. Weil das machen, glaube ich, viele falsch. Der Schenkel geht zurück und das Pferd zündet.
Ja.
Ne? Das ist wirklich, aber da bin ich genau bei dir. Aber die steifen Pferde, die klemmig sind und ein bisschen kippen, mehr über den inneren Schenkel und die anderen erstmal äußeren Schenkel anlegen, inneren auch um Ruhe reinzubringen und dann kommt das Küsschen und leichter Impuls. Ne?
Ja, das ist wichtig und dieses, was du gerade gesagt hast, habe ich jetzt auch wieder oft passiert oft in so einem hektischen Jetzt und das Problem daran ist, dass das Pferd keine Zeit hatte, sich vorher darauf einzustellen und dadurch, dass wenn man die Schenkel vorher schon platziert und es vorher schon sagt, was es kommt, dadurch hat das Pferd Möglichkeiten, sich auch selber zu platzieren, sich selber in die Körperposition zu richten und hat dann auch gar keinen Stress mehr mit dem richtigen Angalopp.
Vor allem hat der Reiter ja auch viel mehr Zeit und ein Gefühl, ist die Schulter oben, ist die Kruppe drunter. Und wenn man das eine Millisekunde erzeugt dann und es verzieht gerade beim Angaloppieren, ist ja alles wieder weg. Ne?
50-50, entweder es klappt oder nicht.
Genau. So, jetzt machen wir das mit dem alten, mit deinem fertig trainierten Pferd einhändig. Was machst du da?
Der Unterschied liegt daran, dass ich die Hilfe, also dass ich halt nur noch eine Hand habe, dass ich ihm vorne weniger an Stellung zeigen kann. Dass ich das halt über das innere Bein sozusagen mache, es verändert sich nicht viel. Ich gebe auch mit dem Schenkel, klar, der innere Schenkel gibt den Angalopp oder ich rahme es vorher ein. Ich gebe dem auch vorher die Zeit, den Körper zu platzieren und gebe dann, sag sogar Galopp und beim Küsschen möchte ich, dass das Pferd angaloppiert.
Also sagst erst Galopp, so nach dem Motto, gleich kommt der Galopp?
Ja.
Okay, und dann das Küsschen jetzt quasi.
Genau. Und ich mache auch meinen Angalopp-Hilfe. Die gebe ich sogar, also diese Beinposition, ruhig etwas früher. Also gerade wenn wir so eine Rosmenschuh-Pattern durchgehen, dann ist es ja wirklich on point an der Pylone. Aber ich plane das wirklich schon 3-4 Schritte vorher. Lege ich schon die Schenkel parat, setze mich auch hin und das Pferd hat unheimlich viel Zeit, sich darauf vorzubereiten. ich sage dann auch schon Galopp, die Pylone ist noch vor uns sozusagen. Und erst wenn wir dann loslegen wollen, kommt ein Küsschen. Jetzt.
Genau, und das gut gerittene, gerade gerichtete Pferd biegt sich ja dann auch nicht hardcore, aber er hat schon eine Richtung. Ne? Du reitest auf der geraden Linie und er merkt, okay, das ist der neue innere Schenkel. Ne? Dann ist schon die Schulter oben und dann kommt nur das Küsschen. Und da sehe ich leider oft, dass das Küsschen zu spät kommt. Viele geben mir das Küsschen an der Pylone. Also unbewusst oder so eine, einen halben Schritt vor der Pylone. Ich sag immer, an der Pylone findet die erste neue Schritt-Sprung-Tritt statt. Das heißt,
muss angaloppiert sein.
Genau, genau. Das heißt, eigentlich muss das Küsschen kommen, bevor der Kopf auf Höhe der Pylone ist, damit daneben der erste Sprung kommt. Ne? Also bei mir ist immer so der Indikator Vorderbeine fährt. Da muss der neue Gang da sein. Ne?
Vorplanen.
Genau. Ne? Deswegen 3-4 Schritte ist richtig. Du musst 3-4 Schritte in Position, damit du 1-2 Schritte vorher angaloppiert, also den Übergang einleiten kannst, damit der da dann stattfindet.
Ja, und da Vordenken ist wichtig. Und es gibt auch Pferde, wo man wirklich, ich sag, kilometerweit vordenken muss. Und es gibt aber schon auch Pferde, wo man nicht zu lange vorher, also die können ja in unseren Kopf gucken.
Ach, immer Pferde sehen die Bilder.
Pferde sehen und in uns rein. Ja, also das spürt man ja auch. Sobald man sich was vorstellt, verändert sich was unter einem. Und da habe ich schon unterschiedliche Pferdetypen, auch jetzt gerade so meinen Dog Smoky Dry war einer, vielleicht kann man sagen, lange Leitung, ich weiß es nicht, da musste ich extrem vorher planen. Also schon wirklich 3 Meter vorher musste alles parat und mein Küsschen musste mindestens 2 Galoppsprünge vor dem Hütchen stattfinden, bis das sich dann da reinbewegt hat. Und das wusste ich aber und habe mich darauf eingestellt. Und diese, sage ich jetzt mal, doch sehr sensible, ich würde jetzt mal sogar den Hugo dazu nehmen, das ist einer, der macht es, zack, und da darf ich nicht zu lange das mir vorstellen und planen. Da reicht wirklich vorbereiten, zack, und dann geht's los.
Auch da gilt es ja, sein Pferd kennenzulernen, ne? Deswegen muss man das ja zu Hause üben, und die einen Pferde brauchen 2 Pferdelängen, das eine Pferd nur eine halbe Pferdelänge, und es gibt vielleicht ein junges Pferd, das braucht 5 Pferdelängen, ne? Also, ja, aber deswegen finde ich das schön, dass man an so Beispielen wirklich hoch. Also meine Quintessenz des Jahres war innerer Schenkel. Und ich merke, dass ich zum Beispiel hinreite, dann habe ich das Pferd am Bein, dann versetze ich die Schenkel und dann hole ich noch einmal über den inneren Schenkel kurz den Rücken und dann kommt der Puls bei mir über den äußeren Schenkel. Kann man ja auch über den inneren Schenkel machen. Aber viele legen so das äußere Bein an, das innere Bein ist nicht dran und das Pferd wird gerade und nicht rund und hebt sich raus. Eigentlich muss einmal der innere Schenkel nachtreiben, bis du merkst, der Rücken ist da und Aktivität aus der Hinterhand und dann dürfen die angaloppieren. Ne? Aber ich merke, dass ich viel mit äußeren Schenkel geritten bin. Und vielleicht auch unbewusst mit inneren Schenkel, aber ich bin echt gerade dabei, noch mehr den inneren Schenkel zu etablieren.
Also was ich gemerkt habe, ist, was wichtig ist, nicht zu arg, egal was es ist, einseitig zu werden. Dass man immer wieder diese goldene Mitte, ob es jetzt der Schenkel, der rechte, der linke, der innere. Und das merkt man schon, ich finde es alleine eine Wolte zu reiten, da fragt man sich ja auch, wie welcher biegt jetzt, welcher begrenzt. Und klar, wir haben ja Bücher und können nachlesen und die Westernreitlehre ist ja jetzt wirklich so. Und, oder jetzt einfach eine Wolte kann man sich ja nachschauen und der klassische Reiter hat ja auch nicht viel falsch gemacht. Ich meine, da ist die klassische Reitlehre ja schon auch ein Punkt, wo wir uns auch vieles jetzt hier in die Westernreitlehre mit reingenommen haben. Aber das Gespür, manchmal brauchst du halt den inneren Schenkel, um das Pferd rauszuhalten und dann begrenzt er auch, weil sonst wird es vielleicht einen Spin machen oder nach innen kommen. Und dieses Gespür von innen und innerer und äußerer Schenkel, den brauchen wir immer, ob es ein Angalopp oder das ist ja, das Pferd bewegt sich zwischen unseren Schenkeln. Und wenn ich eine Übung erkläre, das ist aber auch der Punkt, um die Schulter irgendwo innen leicht zu machen. Jetzt machen wir viele Kontervolten oder sowas. Und wenn man dann zu einseitig eine Übung macht und immer jetzt da dran übt, und das ist die Gefahr, wenn man so einen Kurs macht, dann nimmt man eine Übung mit und die ist dann in dem Moment auch toll. Und die hat die Linda mir jetzt gerade gezeigt und die musst du auch mal machen. Und dann wird die gemacht. Aber ziemlich viel.
Das ist jetzt schlecht wird.
Von morgens bis abends. Ist halt nicht Sinn und Zweck. Die Übung ist vielleicht in dem Moment auch gut gewesen. Aber wenn die dann zu viel ist und die ist auch nicht für jedes Pferd jetzt eben gerade die richtige, kann das auch sein, dass halt dann wieder gerade sogar was anderes wichtig ist. Und deswegen denke ich auch gerade am Anfang ist es wichtig, nicht zu viele verschiedene Trainer zu besuchen und dann zu sagen, ja, aber der hat gemacht und der hat mir aber so erklärt, das kann auch zu sehr viel Verwirrung kommen.
Roter Faden, ja.
Das Pferd ist dann, das erlebe ich, habe ich jetzt dieses Jahr leider auch mal erleben müssen, wo ich dann auch gesagt habe, ich möchte dich so nicht mehr unterrichten, bitte such dir eine Person, die dir jetzt wirklich eine ganz klare Linie gibt, weil du hast ein junges Pferd. Das wird verwirrt. Oder gibt es erstmal vielleicht im Beritt, dass das Pferd weiß, was es zu tun hat. Aber es ist auch eine Gefahr.
Und ja, also Kurse finde ich toll, aber es ist zu viele Köche verderben den Brei. Es ist wirklich fürs Pferd schwer, wenn jedes Wochenende alles anders gemacht wird. Ne?
Ja, aber auch selbst eine Übung, die kann zu dem Moment richtig sein. Und da ist in dieser Übung, oder ich merke es auch manchmal, da der geht mir vom inneren Bein nicht weg oder der linke Schenkel geht heute nicht gut durch. Und dann will ich schon an diesem Tag, dass der innere Schenkel oder dieser linke Schenkel linksrum besser, dass der Rippenbogen sich da sozusagen besser wegbewegt und das Pferd mir am Rippenkasten da mal nachgibt und weich wird. Und dann übe ich da dran und merke, das ist vielleicht noch am nächsten Tag und dann auch noch am dritten Tag ein Thema. Und das kann sich aber auch plötzlich ändern. Und dieses Gefühl, inneres, äußerer Schenkel, sind halt beide wichtig. Das Pferd müssen wir immer spüren und wissen, was ist jetzt gerade da wichtig. Und das ist auch das Schwierige.
Ja, und dann finde ich, also ich war jetzt auch mal in Spanien ein bisschen, die reiten natürlich sehr gerade, das finde ich sehr extrem. Aber ich sehe viele Reiter, die ihre Pferde total überstellen und das Pferd ist total aus der Balance geholt. Ich sage immer, wenn du wirklich in Stellung reiten willst, sagen wir mal, du stellst dein Pferd nach rechts, dann darfst du eigentlich den linken Zügel nicht sehen. Wenn du den linken Zügel siehst, im Tritt kann man das natürlich üben, im Trab auch mal aus Gymnastikgründen, aber wenn du wirklich willst, dass das Pferd in Balance ist und der Kopf kommt so weit rum, dass du ganz deutlich den anderen Zügel siehst, das ist ja im Galopp fast nicht machbar für ein Jungpferd. Und da finde ich, dass viele ihre Pferde extrem überstellen, deswegen extrem aus der Balance holen, also stören wieder, ne? Also das kann man natürlich als Übung machen, aber fürs normale Reiten, diese Hardcore-Stellung, geschweige denn Biegung, ist ja eigentlich im Vorwärts, wie gesagt, ist ja vielleicht eine hohe Kunstform einer schwierigen Gymnastikübung, aber zur Motivation des Pferdes bringt es zum Teil auch nichts, weil die ein bisschen überfordert sind, wenn man denen den Kopf so rumzieht, ne?
Ja, also da gibt es eben auch Pferde, die, sage ich jetzt mal, von Natur aus, ich nehme jetzt mal ein Reining-Pferd, und da gibt es Pferde, die rasen in einer Hochgeschwindigkeit, in einer wahnsinnig schönen Manier und sind überstellt. Es ist jetzt die Frage, ist es trainiert, dass das Pferd so überstellt läuft, aber es läuft ausbalanciert. Es gibt halt auch vielleicht von 100 ein Pferd, was so gut läuft, muss jetzt nicht schlecht sein.
Und dann müssen es alle anderen auch machen.
Das darf nicht, aber das andere Pferd ist komplett gerade und ist ausbalanciert.
Ja, das stimmt.
Da gibt es wieder die unterschiedlichen, also ich habe das im Spin gemerkt, wie unterschiedlich die Pferde diesen Spin gut lernen. Das eine Pferd möchte sich gerade die Nase nach vorne strecken, das andere Pferd macht den Spin besser, wenn es gebogen ist oder sogar ein bisschen sich überstellt und sich sogar stellt und damit kann es sich sogar besser die Schulter frei machen und Schwung holen oder so. Dieses Pferd sozusagen spüren, wie es dieses Manöver am besten ausführen kann. Das ist die Kunst dann auch von einem guten Profireiter.
Das stimmt.
Dass es das nicht zwingt, die müssen jetzt alle so in dieser Manier laufen. Und deswegen gibt es halt auch Pferde, die eher hoch den Kopf machen müssen, um gut anzugaloppieren, und das darf ich nicht runterzwingen, weil das braucht vielleicht einfach eine höhere Kopfposition. Auch für den Wechsel. Da sind die Pferde halt in ihren unterschiedlichen, in der Balance unterschiedlich.
Das stimmt, das stimmt. Ja. Sehr schön. So. Jetzt überlege ich gerade, wo wir weitermachen. Wir sind schon gut unterwegs von der Zeit. Was sagst du denn generell so zur Entwicklung vom Sport und der EWU? Ist ja gerade groß Thema auch in den Medien, ne? Wir haben es gerade alle gesehen. Also ich bin immer ein Fan davon, nicht mit dem Finger auf andere zu zeigen, sondern zu zeigen, dass es auch anders geht. Und das, finde ich, schafft die EWU sehr gut. Also wir haben wirklich einen sauberen Sport, keine Dreijährigen im Sport, keine Hilfszüge. das Jungpferdeprogramm. Und ich bin wirklich kategorisch dagegen, dreijährige Pferde im Sport zu reiten. Also das werde ich in diesem Leben auch nicht mehr tun. Ich merke sogar tatsächlich, dass selbst die Hälfte meiner Vierjährigen, die können zwar vielleicht mal nett mitlaufen, aber die brauchen nicht auf die DM oder so. Die können ein bisschen Erfahrung sammeln. Auch da, ich hatte schon ein Top-Pferd, das war 5-6-jährig alles gewonnen, den habe ich 4-jährig, dann habe ich es auf die Weide gestellt.
Die sind schon sehr unterschiedlich, die Pferde. Dieses frühe Mitnehmen. Ich habe auch mal ein Pferdchen mitgenommen. Es ist schon wichtig, dass die was tun am Anfang. Mhm. Also, dass man nicht nichts macht und dann ruckartig mit denen irgendwie aufs Turnier fährt oder auswärts fährt. Also ich bin auch jemand, der mit den Fohlen schon viel übt, dass die halt gut dastehen, dass die Geduld lernen, dass die Füße geben, dass die sich führen lassen. Also sowas ist schon wichtig, dass man die früh händelt, sage ich jetzt mal. Bin kein Fan von ganz roh und nie anfassen und aus der Natur ropen und dann herholen. Das gibt es ja jetzt hier auch wenig, aber es gibt schon einige, die gar nichts machen und dann so ganz rohe Pferde hierher bringen. Das ist dann schon erstmal ein bisschen Stress für die. Mhm. Geht auch.
Ja.
Lieber nichts wie
falsch.
Falsch, genau. Aber diese Zeit denen geben, und das ist schon bei der DM sehr schön.
Mhm.
Und man sieht ja auch, wie groß die wird.
Mhm.
Also die DM platzt jetzt ja bald aus allen Nähten und ich habe schon das Gefühl, das ist, da ist noch ein unheimliches Wachstum zu sehen. In den Jungpferdeprüfungen frage ich mich mehr, wo es da hingeht, wenn wir jetzt auf die 60 Starter oder wie viel es da in den Klassen waren. Das ist ja schon auch ein Zeichen, dass das dass es da wächst und dass das Zuspruch hat, dass da viele Reiter gerne hingehen.
Vor allem Pferde, die sich qualifiziert haben. Das sind ja nicht irgendwelche Pferde, ne?
Ja.
Das ist schon beeindruckend. Was sagst du so zu der Ranch-Riding-Bewegung?
Schön, das gefällt mir, dass die dazu kommt, dass es auch wirklich, da auch eine zusätzliche Disziplin, auch dieses Ranchige, also dieser Lifestyle da reinkommt und ist eine Bereicherung auf jeden Fall und macht auch super Spaß, die zu reiten.
Ach, die Ranch Rail, ich hatte noch nie so viel Spaß in der Rail-Klasse.
Ja.
Ja.
Ja, sind, glaube ich, auch viele Pferde da, haben ihren Platz da auch gefunden, die halt in der Pleasure einfach überfordert waren oder nicht ihr Potenzial zeigen konnten.
Mhm. Ja, was ist so dein Appell an die Reiter zu ihrem Pferd? Du gibst ja auch viele Kurse, was ist so eine Grundthematik?
Ja, ich denke, was wichtig ist, erstmal, dass man versucht, das zu denken, die Pferde möchten einen verstehen.
Mhm.
Wenn es Probleme gibt, zu suchen, woran könnte es liegen.
Mhm.
Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und es ist schwierig, weil so viele Sachen sein könnten.
Mhm.
Ob es jetzt der Sattel ist oder selbst der Stallnachbar kann ja sogar sein, dass der irgendwie für Unruhe sorgt.
Mhm.
Also wenn es irgendwo das Pferd, wenn man dann Gefühle hat, dem geht's nicht gut oder so, dann wirklich mal auf die Suche gehen.
Mhm.
Oder der Hufschmied oder eben vielleicht auch vom Reiten her mal was umstellen oder irgendwie ein bisschen schauen, wo könnte es sein?
Mhm.
Wo könnte es dran liegen? Und wenn jemand sein Pferd kennt, dann kann er, glaube ich, ganz schnell, dass es dann auch wieder in eine andere Richtung geht.
Mhm.
Ja, dieses auch achten, was die Pferde so für uns tun, den guten Umgang einfach. Das wünsche ich mir, dass man Geduld mit denen hat und nicht zu schnell was erwartet und eher, wenn was kommt, das als Geschenk nehmen.
Ja, das Positive sehen, ne? Das hat meine Schwester so schön auf der DM gesagt, dass alle immer rauskommen und meckern, was nicht geklappt hat. Wenn man überlegt, in so einer Rennschreitung sind irgendwie 30 Übergänge. Dann hat einer nicht geklappt und deswegen ist man sauer.
Mhm.
Ne? Also auch so ein bisschen wertschätzend, was die. Ich finde es allein schon bewundernswert, dass ein Pferd für uns in den Hänger geht. Das ist ein Fluchttier, was in einen geschlossenen, wackeligen Raum geht.
Mhm.
Und sie tun es immer wieder. Also Pferde sind ja so wohlwollend und die wollen ja gefallen, gerade wenn sie im Motivationssystem sind, dass sie Belohnung bekommen und positives Feedback. es wäre schön, wenn, glaube ich, auch wir ein bisschen wohlwollender mit den Pferden wären und eher mal zu schätzen, was sie alles leisten.
Ne? Ja, die Fortschritte zu sehen, auch zurückzublicken, was hat vor 3 Monaten vielleicht auch noch nicht so geklappt und was, wie war es am Anfang? Also gerade bei den Jungpferden sieht man jetzt, ich bin da einfach vor 2 Jahren nicht drauf gesessen und jetzt hat er schon das gemacht und einfach mit diesen kleinen Schritten zufrieden sein und sich freuen, was die einem so geben.
Genau, sich über den gemeinsamen Weg freuen, ne? Unabhängig von Turnieren und Platzierungen. Deswegen, ich war auch zum Beispiel in so einem Aktivtrail, das sind auch mal tolle Erlebnisse, ne? Einfach mal Spaß haben mit dem Pferd, ne? Sehr schön.
Durchs Wasser reiten zum Beispiel war ich dieses Jahr mal in den Fluss rein oder so. Einfach mal so.
Ja, Spaß haben. Ja. Sehr schön. Dann Abschlussfragen. Wie würdest du gern leben, wenn du ein Pferd wärst?
Oh, ich wäre gerne ein Pferd hier auf der Mocker Oak Ranch. Ich wäre gerne sowohl mit meinen Artgenossen zusammen, aber mir wäre es, glaube ich, auch wichtig, eine Aufgabe zu haben. Und ich spüre das auch so von den Quarter Horses. Die sind nicht nur zufrieden, wenn sie auf der Wiese stehen, sondern die wollen auch irgendwie eine Aufgabe haben. Ich sehe die manchmal so ein bisschen, wenn ich so Hunde Rassen angucke, ich vergleiche die gerne mal so ein bisschen mit den Border Collies oder Australian Shepherds und so Arbeitstierchen, die ihre Aufgabe haben. Also ich würde auch gerne eine Aufgabe haben und ich würde gerne wissen, ob ich die gut mache oder nicht. Also so eine Bestätigung, wie wir auch gerne im Leben haben. Ja. Und mich entwickeln.
Also gerne jahrelange Ausbildung.
Ja, mit viel Zeit.
Ja, sehr schön. Ja, super. Und dann die ganz große Abschlussfrage. Was bedeutet für dich Horsemanship?
Das Pferd so nehmen, wie es ist. Es zu verstehen, auf es einzugehen, ihm gerecht zu werden und es auch individuell zu sehen. In der Haltung, im Umgang, Achtung vor dem Pferd zu haben. Und auf die Bedürfnisse des Pferdes einzugehen. Das ist für mich ein Horseman.
Super, gut. Vielen Dank, liebe Sita.
Danke dir, Linda.
Hey, ich hoffe, du fandest diesen Pro Horse Talk genauso interessant wie ich. Wenn du noch mehr Infos brauchst, schau doch einfach mal vorbei auf meinen Seiten bei Instagram, Facebook oder unter leckebusch.com. Thanks for listening. Pro Horse Talk.